Deutschlandfunk, Information und Musik.
Spinnen sind bei vielen Menschen nicht gerade die beliebtesten Tiere. Kein Wunder, es gibt keinen Kuschel- oder Niedlichkeitsfaktor. Sie krabbeln, nähern sich unbemerkt aus allen Richtungen, manche beißen und sind giftig. Und dann gab es in diesem Sommer noch einige Schlagzeilen rund um Spinnen. Erst in dieser Woche musste auf einem Frachtschiff in Bremerhaven eine Spezialfirma anrücken, um mehrere schwarze Witwen zu töten, die vermutlich mit einer Ladung aus den USA eingereist waren. In Italien sind in diesem Sommer zwei Männer am Biss der Violinspinne gestorben. Und in Deutschland ist die aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne jetzt überall heimisch geworden. Über die Schlagzeilenträchtigkeit von Spinnen habe ich vor der Sendung sprechen können mit einem Mann, der ein Buch geschrieben hat über Spinnen, das im Oktober erscheinen wird, nämlich mit dem Journalisten bei der Süddeutschen Zeitung Lothar Müller. Herr Müller, Sie sind eher bekannt als Kulturjournalist und Kritiker, auch als Literaturwissenschaftler. Warum veröffentlichen Sie ein Buch über Spinnen?
Ja, das Buch erscheint in der Reihe Naturkunden und die wird herausgegeben von der Schriftstellerin, das ist Judith Schalansky. Und da könnte man sagen, das Konzept ähnelt ein bisschen dem, was die Engländer Cultural History of Animals nennen. Also die Tiere haben eine Art Naturgeschichte und sie sind aber immer auch Teil der Menschengeschichte. Und wir produzieren natürlich pausenlos Bilder von Spinnen, überhaupt von Tieren, zum Beispiel auch Sprachbilder, also man ist sich Spinnefeind. Und diese Überschneidungen, die laden natürlich dazu ein, da auch mal mit einem kulturwissenschaftlichen Blick drauf zu gucken. Das Zweite ist, ich habe so eine Art Datsche auf dem Land in Brandenburg. Und ich glaube, jeder Westeuropäer hat irgendwie schon mal eine Spinne gesehen. Also die gehören irgendwie zum Alltag.
Mitbewohner auf der Datscha.
Sie sind sozusagen Mitbewohner. Man bewundert auch die Schnelligkeit, mit der zum Beispiel die Spinnennetze reparieren. Und gleichzeitig sind sie sowas wie Hauptdarsteller in großen Kinoproduktionen, in denen sie plötzlich ganz riesig sind und furchteinflößend über ganze Städte herfallen.
Wenn Sie auf Ihrer Datscha eine Spinne sehen, haben Sie dann Angst, Ekel oder ist das völlig in Ordnung?
Naja, ich würde sagen, ich habe jetzt in meinen Spinnenstudien natürlich eine ganze Menge Spinnenvarianten kennengelernt, die möchte ich nicht unbedingt nachts über meinen Körper laufen fühlen. Also wenn sie nachts in einem Zimmer liegen und da ist eine Fliege oder eine Wespe, dann hören sie das. Und dann wachen sie vielleicht auch auf. Spinnen sind vergleichsweise leise. Also die krabbeln, wie Sie es gesagt haben, so irgendwie rum. Und ich glaube, diese Nahbeziehung zwischen den Menschen und den Spinnen, die hat viel damit zu tun, dass sie so große Hauptdarsteller in der Kultur- und Literaturgeschichte geworden sind. Also da gibt es irgendwelche Zusammenhänge. Und denen wollte ich ein bisschen nachspüren. Und mir ist dann der Eindruck gekommen, die Spinnen sind sowas wie enzyklopädische Tiere. Also an die lagern wir alles Mögliche an. Natürlich auch unsere Ängste, aber eben nicht ausschließlich die Ängste.
In Ihrem Buch beschreiben Sie die Spinnen ja aus vielen verschiedenen Perspektiven. Sie beginnen mit Spinnenfossilien, erzählen, wie schon in der Antike die Spinne so einen gewissen Gruselfaktor erhielt. Nämlich wenn die Weberin Arachne von der Göttin Athene zur Strafe in eine Spinne verwandelt wird. Sie beschreiben Spinnenbilder in Literatur und Kunst, aber auch so Phänomene wie die Arachnophobie, also die krankhafte Angst vor Spinnen. Warum sind Spinnen so faszinierend?
Naja, man muss sie sich ein bisschen anschauen. Also wenn Sie sich die einfach unter dem Gesichtspunkt angucken, wie sehen die aus? Sie haben zum Beispiel Beine. Aber sie haben davon 8. Sie haben sowas wie einen Körper, aber sie haben keinen richtigen Kopf. Und gleichzeitig sind sie dann noch in der Lage, Netze zu bauen. Und die kommen sozusagen aus ihnen raus. Und sie produzieren alle Spinnen übrigens. Also nicht alle Spinnen produzieren Netze, aber alle Spinnen produzieren Spinnenseide. Und mit der können sie unheimlich viel anstellen. Das heißt, die verlängern ihren Körper auch noch in die Umwelt. Und als normaler Betrachter weiß man dann ja gar nicht, wo hört der Körper auf? Wo fängt das Netz an? Gehört das Netz noch zum Körper? Ist das alles so eine Einheit? Und was passiert da eigentlich? Die fressen sich ja auch untereinander. Und dann gehen denen alle möglichen kleinen Tiere ins Netz und sie sind Raubtiere.
Ich merke schon, Sie sind wirklich faszinierend. Was hat Sie denn bei den Recherchen zu dem Buch am meisten überrascht?
Am meisten hat mich überrascht, wenn man in die aktuellen Spinnenforschungsaufsätze reinguckt, dann tut sich eine ungeheuer interessante Welt auf. Und das ist eine Welt der Vibrationen. Spinnen haben keine Ohren, die können nicht hören. Die haben Augen, nicht alle Spinnen können gleich gut sehen. Die haben ganz seltsam viele Augen und die liegen auch so ganz komisch angeordnet. Und damit gucken die auf ihre Weise in die Welt. Vor allem aber nehmen sie die Welt wahr über Vibrationen. Die Vibrationen ihrer Netze, das ist so eine Art Hauptkommunikationsmittel. Und das wird zurzeit mit Hochdruck erforscht. Und da kommen wirklich ungeheuer interessante Dinge raus. Und die bestätigen Intuitionen, die offensichtlich bei den Menschen schon relativ früh aufgekommen sind, als sie im Barock schon und auch früher die Spinne gewissermaßen als das Wappentier und die Allegorie des Tastsinns genommen haben. Also der hieß Tactus auf Latein. Und da geistern die sehr, sehr früh durch die Literatur, aber auch durch die Bilderwelt als Wahrnehmungsweltmeister. Wahrnehmungsweltmeister mit ihren Sinnen. Da können die alles mit ertasten. Alles, was wir hören, ertasten die. Das ganze Liebesspiel der Spinnen funktioniert über Vibrationen. Das kriegen die alles raus, gerade die Forscher. Sie kriegen auch raus, warum beim Liebesakt sich manche von den Männchen verspeisen lassen. Nennen das dann Final Investment. Also relativ coole Terminologien verglichen mit den Dämonisierungen. Und wenn man sich in diese Welt reinbegibt, dann kommt man in eine Welt der sinnlichen Wahrnehmung. Und wenn Descartes sagt, cogito ergo sum, dann sagen sozusagen die Spinnen, ich fühle, also bin ich. Und das ist für die Menschen auch immer attraktiv gewesen.
Und trotzdem werden Spinnen im Film oder in der Literatur oft als bedrohlich dargestellt, heimtückisch, gefährlich, auch als ekelhaft oder monströs. Mhm. Also man denke an die Spinnenfiguren im Herrn der Ringe oder auch in den Harry Potter Büchern oder auch den Kinofilm Tarantula. Weshalb taugen die Spinnen so gut zum Bösewicht?
Ja, Tarantula ist ein Beispiel dafür, dass die Dämonisierung auch einhergeht mit einer Vergrößerung. Also die ganz, ganz überwiegende Zahl der realen Spinnen ist sehr klein. Kleiner oft als also ein paar Millimeter manche und manche auch deutlich unter einem Zentimeter. Also dass die 2,5 oder dann auch bis zu 5, das ist schon die Ausnahme. Dann kommen natürlich diese Langbeine dazu. Aber diese Vergrößerungsstrategie der Monsterfilme, die hat natürlich viel damit zu tun, dass das irgendwie auch dann Verwandte von King Kong werden. Ich habe mir einen Film rausgesucht, der heißt Arachnophobia und da haben die Filmemacher, das ist von 1990, ein amerikanischer, da haben die Filmemacher reale Spinnen genommen. Das ist für mich viel unheimlicher. Also das heißt, die haben irgendwelche australischen, glaube ich, Spinnen genommen und haben die sozusagen in den Film so eingebaut. Da zieht so eine Familie aufs Land und dann kommen da die Spinnen von überall aus dem Haus her. Und wie die dann in Großaufnahme sind, die sind klein und die bleiben trotzdem unheimlich.
Mit diesem angstmachenden, gruseligen von Spinnen wird ja auch immer weiter gespielt. Also wenn jetzt die Spinnenart, die neu in Deutschland ist und durch die menschliche Haut beißen kann, Nosferatu-Spinne heißt, dann ist das ja auch wieder so ein Spiel mit der Angst vor Spinnen, oder? Warum passiert sowas?
Naja, also ich habe gelesen, dass der Grund für diese Benennung eine Art physiognomische Ähnlichkeit
mit Nosferatu.
Mit dem Nosferatu sozusagen ist. Und das bietet sich dann natürlich an. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Quelle jetzt für diese Seite ist diese Erzählung von dem Jeremias Gotthelf, die schwarze Spinne. Das ist schon das 19. Jahrhundert. Da gibt es zum Beispiel keine Netze, sondern das ist so eine Spinne, die auch über die Menschen herfällt. Die ist auch deutlich größer als die realen Spinnen. Und die steht zum Beispiel in einem ganz starken Kontrast zu Reinlichkeit. Ja? Und das ist auch so eine Seite der Spinnen, die sozusagen zu ihrem nicht so freundlichen Image beigetragen hat. Also das Spinnwebenhafte als so eine Art Rückstand. Ja? Also Rückstand des Lebens, aber auch das Vermoderten. Also in jedem Gothic-Novel-Roman gibt es natürlich diese Spinnengewölbe, in denen dann so verlassene Netze rumhängen und in denen die Akteure sich verfangen können. Also diese Seite der Spinnen hat zu tun mit ihrer Nähe auch zur Erde. Also die Netze verbinden sie mit der Luft und den Faden können sie benutzen, um sich durch die Luft zu schwingen. Die können weite Entfernungen zurücklegen mit ihrem Faden. Und gleichzeitig haben sie diese Beziehung zur Unterwelt.
Zum Glück hat jetzt der NABU, der Naturschutzbund NABU, geschrieben, dass die Nosferatu-Spinne mit ihrem Gift nicht wirklich gefährlich ist für den Menschen. Und er schreibt auch, man solle Spinnen, wenn sie vermehrt jetzt im Herbst in unseren Häusern Schutz suchen, bitte nicht töten, denn sie fressen Fliegen, Mücken, sie sind wichtig für den biologischen Kreislauf. Wer sie nicht im Haus haben will, bitte mit einem Glas einfangen und vor die Tür setzen. Was machen Sie, wenn Sie in Ihrer Datscha eine Spinne entdecken?
Ja, das machen wir schon auch. Also ausbringen und sozusagen entsorgen, möglichst sanft, das kann man ja schon machen. Und auf der anderen Seite, manche sieht man, glaube ich, gar nicht. Manche verschwinden auch.
Dankeschön an Lothar Müller, Kulturjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, Kritiker und Kulturwissenschaftler. Sein Buch Spinnen erscheint im Oktober im Berliner Verlag Mattes und Seitz.